Thema der heutigen Predigt ist die Nachfolge. Deshalb hat auch einiges, was wir in der Moderation schon hatten, auch dazu gepasst. Und der Predigttext steht in Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Ich lese mal vor. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, die erste Person, die hier den Herrn Jesus anspricht und sagt: Ich will dir nachfolgen, kriegt eine sehr seltsame Antwort. Der Herr Jesus sagt ihm: Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Herr, der Menschensohn, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Eine sehr seltsame Aussage Jesu. Ich habe mich gefragt, warum hat er nicht einfach gesagt: Ja, ich freue mich für dich, folg mir nach oder komm mit. Stell dir vor, du fragst jemanden oder du sagst jemanden, dass du mitgehen willst, und er stellt dir so ein oder gibt dir so eine Antwort. Und ich habe dann überlegt, ob es vielleicht einen Grund gibt, den der Herr sieht, warum er ihm so antwortet, ob er etwas erkennt oder eine Warnung aussprechen will aus einem bestimmten Grund. Und dann habe ich geschaut, wann hat dieser Mensch ihn eigentlich genau gefragt. Dieser Mensch ist übrigens ein Schriftgelehrter, also das ist nicht jemand, der sich im Wort nicht auskennt und nicht weiß, was es bedeutet, wenn er sagt, er würde Gott nachfolgen. Aber offensichtlich scheint Jesus das hier so zu sehen, dass er sich vielleicht nicht genug die Lage vorgestellt hat. In Matthäus 8 lesen wir, in Matthäus 8, Vers 19, dass es ein Schriftgelehrter ist. Und im Vers davor steht: Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Dieser Mann fragt ihn also kurz, nachdem Jesus von einer großen Menge umgeben war und den Jüngern den Befehl gab oder die Anweisung gab, dass sie mit dem Boot übersetzen sollten. Und vielleicht war das ein Grund, warum dieser Mann Jesus nachfolgen wollte, weil das ein Zeitpunkt war, wo Jesus gerade populär war, wo er beliebt war, wo sich viele Menschen um ihn geschart haben, alle ihm zugehört haben. Und vielleicht hat Jesus da die Motivation gesehen, den Beweggrund, dass dieser Mann vielleicht gar nicht nachfolgen will, sondern dass er vielleicht Anerkennung sucht oder Ruhm oder Sicherheit bei Jesus, ja, wo er sein Haupt hinlegen kann, Wohlstand oder wie wir heute sagen, ja, sich der Reichweite Jesu bedienen, dass er mehr Follower, mehr Likes hat, den Einfluss da bekommt. Ja, und da musste ich mich selber auch fragen, ob ich vielleicht, oder ihr solltet euch fragen, ob wir Anerkennung suchen durch die Nachfolge oder durch die Verkündigung für Jesus. Und wofür kriegt man in dieser Welt denn Anerkennung? Kann ich Anerkennung erwarten, wenn ich das Wort verkündige? Wenn wir so mal schauen in der Welt, wer Anerkennung bekommt, das sind meistens Leute in hohen Positionen, mit guten Jobs, mit sehr viel Geld, egal wie sie an das Geld gekommen sind, aber wenn sie sehr reich sind, genießen sie meistens Ansehen. Ja, Aussehen kann auch viel dazu beitragen, aber meistens sind es doch eher die beruflich erfolgreichen und die finanziell erfolgreichen Menschen, auf die wir hinaufsehen. Ja, und das ist nur so ein, das habe ich so bei der Vorbereitung rausgelesen, das ist nicht so wichtig, aber interessant ist zum Beispiel, dass in dieser Gesellschaft ein bestimmter Prozentsatz an Menschen unter gewissen Persönlichkeitsstörungen leidet. Zum Beispiel etwa 3-4% haben narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Das heißt, sie sehen dich und andere Menschen einfach nur, dass sie dafür da sind, mich zu bewundern. Dann gibt es noch welche, die haben dissoziale Persönlichkeitsstörungen. Und darunter fallen auch solche, die wir als Psychopathen bezeichnen. Das sind ungefähr 1-2% in der ganzen Gesellschaft. Die sehen andere nur als Objekt, damit sie an ihr Ziel gelangen. Ja, wie ein Auto, mit dem ich von A nach B fahre, benutzt er dich, den interessieren deine Gefühle nicht, dann nimmt er keine Rücksicht, und die nehmen auch keine Rücksicht auf Konsequenzen, die fürchten sich davor gar nicht. nimm dann auch Strafen in Kauf. Und in Führungspositionen oder in höheren Positionen in der Gesellschaft sind diese Menschen oder diese Neigung bei den Menschen etwa 3 bis 4 Mal so häufig vertreten. Das ist so ein Hinweis darauf, dass man in der Gesellschaft mit solchen negativen Eigenschaften ja, höher kommen kann, wenn man das als höher bezeichnen kann. Aber aus menschlicher Sicht ist es ein Höherkommen. Und dann sollten wir uns fragen, wie kann sowas sein? Ja, zunächst einmal habe ich mich dann gefragt, wer hat diese Welt denn so in der Hand? Wir wissen, dass Gott alles erschaffen hat und Gott die Hand über allem hält. Aber diese Welt, wer die Macht hier verteilen kann, auch wenn es nur begrenzt ist. Hier sind jetzt einige der Unterlagen, wo ich jetzt, kleine Abschnitte werden mir hier wahrscheinlich fehlen. Aber die Zitate, sehe ich, sind hier sehr gut lesbar. Und zwar lesen wir in Offenbarung, Moment, es ist ein bisschen durcheinander ausgedruckt. Wir lesen zunächst Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir lesen hier also, dass es Wesen gibt, die nicht von Fleisch und Blut sind und die über die Welt oder über die Erde herrschen. In Lukas 4, Vers 6 sagt der Satan zu Jesus und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Diese Macht hat der Herr aber eingegrenzt. In 1. Korinther lesen wir, dass wir nicht über unser Vermögen versucht werden. Und dort heißt es, sondern mit der Versuchung wird auch der Ausgang geschaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und jetzt kommt der Vers in der Offenbarung 12, Vers 12, dass die Macht eingeschränkt ist, und zwar auch zeitlich. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn. Und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und in 13, Vers 5 in der Offenbarung lesen wir, und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerung redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Wir sehen also, dass tatsächlich der Satan eine gewisse Macht auf dieser Welt hat, auch dann Güter und Vermögen sicherlich verteilen kann und einflussreiche Positionen. Aber diese Macht hat er nicht von sich aus, sondern von dem Allmächtigen. Und dieser schränkt seine Macht ein und wir sehen auch, dass sie zeitlich eingeschränkt ist und dass der Satan nur in den Grenzen und innerhalb dieser Schranken regieren kann, die ihm Gott auferlegt. Im Gegensatz dazu kann Gott selbst Dauer von Ereignissen bestimmen und er kann auch Ereignisse verlängern und verkürzen. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Wir sehen, dass alles hier bestimmt ist. Und in 2. Könige 20, Vers 6 lesen wir, und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Das sagt der Herr hier zu Hiskia. Und verkürzen Matthäus 24, Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Der Herr kann also die Zeit bestimmen und er ist unabhängig davon. Er bestimmt, wie viel Zeit jeder hat und wie viel Zeit die Dinge selbst haben. Diese Welt ist also in Feindschaft mit Gott und wird nicht nur von Gott beeinflusst, sondern auch von anderen Mächten. Und wir waren bei dem Thema, wofür gibt diese Welt Anerkennung? Und wenn diese Welt, ja, die meisten Menschen, muss man tatsächlich sagen, nicht in der Hand Gottes sind, wofür werden sie dir Anerkennung geben? Für wahrscheinlich sehr vieles, aber nicht für die Wahrheit und nicht für das Wort Gottes. Jesus sagt, er hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Hier im Lukas-Text in Vers 58. Dieses Hinlegen kann sein ein Ausruhen, ja, dass man sich tatsächlich schlafen legt oder ausruht. Und das tun wir zum Beispiel nach der Arbeit und nachdem wir was Anstrengendes getan haben. Und ich habe mich da gefragt, wie oft habe ich so viel für Jesus Christus und für Gott getan, dass ich nach Hause komme und sagen musste, ich muss mich davon erstmal ausruhen. Und wenn wir tatsächlich solche Tage haben, ich glaube, die können wir an einer Hand abzählen, vielleicht an zwei. Also bei mir ist das jedenfalls so. Und geistlich ausruhen, also nicht nur auch körperlich, sondern geistlich ausruhen. In dieser Welt können wir uns niemals, weil wir gesagt haben, dass es hier nicht das Gebiet des Herrn ist, sondern Feindesgebiet und dass wir hier im Einsatz für den Herrn sind und darauf warten, dass wir heimkehren. Dieses Ausruhen, dieses Hinlegen kann aber auch ein Anlehnen sein. Ja, wie ich mich an jemanden stütze, den Kopf an etwas stütze, auch zum Ausruhen, aber auch wenn ich mein Vertrauen auf etwas setze, mich irgendwo ausruhe und mich anlehne. Und das tun wir, glaube ich, auch alle. Ja, viele verlassen sich auf ihren Beruf, auf ihren Job und bauen darauf. Und wir hoffen, dass uns ja unser Händearbeit durchs Leben bringt und dass wir genug Geld verdienen. Und wenn das nicht klappt, setzen wir vielleicht auf den Staat. Der springt hier in Deutschland ja auch häufig ein. Viele setzen vielleicht auf ihre Gesundheit und sagen, solange ich noch Kraft in den Armen und in den Beinen habe, kann ich für mich selber sorgen. Und andere bauen vielleicht auf Freunde, auf Beziehung und auf Verwandtschaft. Aber was wäre, wenn wir in diesen Bereichen uns mal entscheiden müssten zwischen Jesus und der Welt? Würden wir dann uns auf diese Bereiche stützen oder würden wir uns für Jesus entscheiden? Wenn du zum Beispiel im Freundeskreis dich unterhältst, ja, es müssen ja nicht immer alles nur Gläubige dabei sein und dann wirst du plötzlich gefragt, wie stehst du zu dem Thema? Und dann wird natürlich ein Thema angesprochen, bei dem es, ja, es gibt ja einige Themen, bei denen wir uns sehr unbeliebt machen können, wenn wir die biblische Haltung da einnehmen, sehr viele Themen sogar heutzutage. Und wenn du dann gefragt wirst, würdest du dann zu deiner Meinung stehen oder würdest du lieber deine Meinung für dich behalten und die Meinung der Schrift für dich behalten, nur damit du keine Minuspunkte bei Freunden bekommst. Und bei der Arbeit, es kann ja auch mal vorkommen, dass solche Gespräche sind. Wir hören häufig den Satz, alle Religionen sind schuld an den Kriegen auf der ganzen Welt. Und die Religionen haben die meisten Tode verursacht. Was sagen wir dann da? Halten wir uns zurück und sagen, ja, das stimmt so? Sicherlich haben Religionen viel dazu beigetragen, zu den Kriegen in der Welt. Aber wenn ich immer so lese in Statistiken, dann heißt es immer, dass im letzten Jahrhundert die meisten Toten in Kriegen zustande gekommen sind. Und das waren keine religiösen Kriege. Die meisten Gründe für den Ersten und Zweiten Weltkrieg waren tatsächlich politische. Ja? Oder auch, es ging auch um Ressourcen und auch um Ideen, aber keine christlichen. Und auch hier können wir entweder zustimmen, ja, um uns beliebt zu machen, um nicht anzuecken, um gut anzukommen, um in die Menge reinzupassen, ja, um uns irgendwie anzulehnen an diese Menschen. Oder wir können uns zu Jesus positionieren und uns dann mal anschauen, wie die Welt reagiert und wie sie tatsächlich zu ihm steht und wie sie zu uns steht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ob sie dann auch noch so freundlich gesinnt ist und ob die Menschen dann auch noch so gut zu uns sind. Ja, und wie auch immer diese Menschen reagieren, wir sollten uns klar machen, dass wir es entweder ernst meinen mit der Nachfolge und dann sollten wir uns vornehmen, dass wir die Meinung vertreten und die Menschen lassen, dass sie über uns lachen, dass sie über uns lästern, dass sie uns herabwürdigen. Ja? Nachfolge und Verkündigung für den Herrn bedeutet eben auch Ablehnung. Diese Welt hat Jesus selbst verleugnet. Den Herrn selbst hat diese Welt verleugnet. Muss mal schauen, ob ich jetzt hier die Zitate hier noch aus der Bibel habe. Jawohl. Klappt ja doch ganz gut. Es ist, wie gesagt, durcheinander ausgedruckt. Und zwar lesen wir in Markus 15, die Verse 29 bis 30. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf den uns selber und steig herab vom Kreuz. So haben die Menschen über Jesus Christus gedacht. Wir wissen, dass er nichts Falsches getan hat. Das hat auch Pilatus bei sich gedacht und hat es auch ausgesprochen. Und trotzdem haben sie ihn gekreuzigt und als er am Kreuz hängt, lachen sie ihn noch aus. In Lukas 16 heißt es, das alles hörten die Pharisäer, die am Geld hingen und sie spotteten über ihn, auch hier über Jesus. Und in Lukas 4, und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Jesus wollten sie schon vorher umbringen, weil er die Wahrheit gesagt hat, weil er Gottes Wort verkündet hat. Johannes der Täufer wurde verachtet, weil er auf Sünde hingewiesen hat. Das können wir in Markus 6, in den Versen 17 bis 19 lesen. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte es nicht. Er hat darauf hingewiesen, dass diese Beziehungen, die die beiden eingegangen sind, von Gott unerwünscht sind und hat sich klar positioniert. Und wir sehen, dass er damit sehr viel Unmut auf sich gezogen hat und später wurde er auch enthauptet. Paulus wurde verachtet. Er sagt in 1. Korinther 4, bis heute leiden wir Hunger und Durst und unsere Kleider sind kaum mehr als Lumpen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgendwo haben wir ein Zuhause. Hier lesen wir es auch. Ja, nirgendwo haben wir ein Zuhause. Nirgendwo, wo man sein Haupt hinlegen kann. Wir arbeiten hart für unseren Lebensunterhalt. Wenn man uns beleidigt, dann segnen wir. Verfolgt man uns, wehren wir uns nicht dagegen. Und wenn man uns verhöhnt, so schweigen wir. Für die Leute sind wir der letzte Dreck. Der Abschaum der Menschheit. Und das gilt bis heute. Stephanus, wissen wir, nichts Unrechtes getan, hat die Wahrheit ausgesprochen und wurde getötet. Viele Apostel leideten und wurden getötet. Und wenn das alles mit diesen ganzen Verkündern des Evangeliums passiert, wie können wir dann erwarten, dass wir uns in der Welt beliebt machen, wenn wir das Wort verkündigen? Wollen wir was anderes erzählen als diese Menschen? Wollen wir was anderes erzählen als Jesus selbst? Weil mit dieser Botschaft kommen wir nicht gut an. Also stell dich bei der Nachfolge und bei der Verkündigung auf Ausgrenzung ein, plane Ablehnung ein und verkündige nicht, um beliebt zu sein, sondern um Gottes Wort einfach zu verkündigen. Ja, dass der Herr gelobt wird, dass die Menschen seinen Ruf hören, dass sie hören, dass sie Sünder sind und dass wir auch hören, dass wir Sünder sind und korrigiert werden und gerettet werden können. Darum geht es hier. Jetzt muss ich das hier ein bisschen kurz ordnen. Ja, die zweite Person, die hier von Jesus angesprochen wird, nachzufolgen, sagt, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Zuvor hingehen und meinen Vater begraben, sagt er. Vorher, zuvor, zuerst. Im Griechischen steht da proton und das heißt genau das Gleiche, an erste Stelle setzen oder vorher, auch zeitlich vorher kann es heißen. Wir sehen, dass er etwas an die Stelle vor die Nachfolge und vor Jesus Christus gesetzt hat. Der Herr gebraucht niemanden, der ihn nicht an erster Stelle hat. Aber Jesus gebraucht und formt jeden zum Dienst, der ihn an die erste Stelle setzt. Deshalb hatte ich es auch im Gebet gesagt, ich möchte keinen angreifen. Ich sage euch, diese Predigt ging zuerst an mich. Ich habe gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir tatsächlich, wenn einer fragen würde, an welcher Stelle wir Jesus haben, sofort Nummer 1 sagen würden. Aber ist das wirklich so? Jesus an Nummer 1? Der Herr ist zum Glück gnädig und gebraucht uns und formt uns in seinen Dienst. Und hierbei spielen auch für den Herrn weltliche Qualifikationen keine Rolle. Petrus war ein Fischer, Matthäus war Zöllner. Wenn ich jetzt hätte wählen dürfen, wer von den Jüngern die Kasse übernimmt, dann hätte ich sie wahrscheinlich Matthäus gegeben, der vielleicht nicht ehrlich war, aber dann als Gläubiger und jemand, der mit Geld umgehen kann, hätte er sicher hinterher gut damit umgehen können. Die Kasse hat aber Judas gehabt. Und Petrus, der Fischer, soll der Grundstein der Gemeinde sein, Natürlich nach Jesus, aber auf ihm wollte er das bauen. Also Wissen, Bildung und Fähigkeiten, die in der Welt im Vordergrund stehen, stehen bei Gott nicht im Vordergrund. Gott erreicht seine Ziele mit seinen Mitteln. Dazu braucht er keine Bildung von Universitäten, dazu braucht er keine Qualifikation, sondern das, was du hast, das wird der Herr benutzen und einsetzen für sein Reich. Und wahrscheinlich sogar dort, wo du nicht mal glaubst, eingesetzt zu werden. Und verkündigen heißt auch nicht immer an der Kanzel stehen oder in der Erbauungsstunde zu reden, sondern Verkündigung ist unser ganzes Leben. Wir repräsentieren, wenn wir hier in die Welt hinausgehen und leben, immer Jesus Christus. Ja, und Gott zieht keine weltlichen Kriterien heran, weil er es auch gar nicht könnte. Wir haben gesehen, dass die Welt oder in der Welt Menschen vorankommen mit Eigenschaften, die alles andere als biblisch ja, positiv sind, ne? Wir hatten diese Persönlichkeitsstörung aufgezählt. Wir wissen, dass Menschen, die rücksichtslos sind, die machtgierig sind und Profitstreben haben, die Geltungsdrang haben, die sich selbst verherrlichen wollen, dass die ziemlich weit nach oben kommen in der Gesellschaft. Aber achtet diese Welt demütige und bescheidene, arme, kranke, schwache, ehrliche, wahrhaftige? Loser werden die genannt, ja, Loser. Zum Glück nicht beim Herrn. Der Herr achtet genau diese Menschen und achtet nicht auf das Ansehen der Person in der Welt, sondern er schaut in das Herz. Und im Herzen sind wir alle Sünder und alle nicht gut. Der Herr kennt diese Macken. Du kannst ganz unten sein durch deine Macken, durch deine Sünden, durch deine Fehler. Du kannst im Gefängnis sitzen, wo du nicht mehr rauskommst, wo dir niemand mehr glaubt und auch nicht zuhört, wo du geächtet bist, sogar wenn du aus dem Gefängnis bist, weil sie überall nach Führungszeugnissen fragen. Du kannst ganz unten sein durch Drogenmissbrauch, durch Alkohol, durch Gewalt, vielleicht durch Gewalt anderer, die dich dann psychisch kaputt macht, durch zu viele Beziehungen, die dich innerlich leer werden lässt, dass du nichts mehr fühlst, dass du gar nicht mehr weißt, wo der Sinn ist. Aber an dem Tag, an dem du zu Jesus Christus gehst und ehrlich mit ihm redest, da wird er dich annehmen. Aber ehrlich heißt, dass du nicht sagst, dass du so bist, wie du bist und dass es jetzt weitergeht, sondern dass du erkennst, dass du nicht nur gegen Menschen und gegen dich Verletzungen, sondern auch gegen den Herrn selbst gesündigt hast. Ja, dass du verletzt hast, was Gott an Regeln gegeben hat. Und wenn du das dem Herrn gegenüber bekennst und wirklich bereust von Herzen, dann wird er dich annehmen und zwar für immer. Und das ist wirklich egal, wo du bist, ob du ganz unten bist, wie gesagt, in Drogen, im Gefängnis und wo auch immer du bist, der Herr nimmt dich an. Und ab dem Augenblick für immer. Das muss dann nicht heißen, dass es sofort aufwärts geht. Bei mir war es sogar eher so, dass es dann weltlich gesehen sogar noch schwieriger wurde. Aber du wirst merken, dass diese Sündenlast wegfällt. Eine wirklich große Last, die wir mit uns rumschleppen und wir merken es gar nicht. Und die nimmt dir der Herr einfach so von heute auf morgen ab. Ja, trotz allem heißt das nicht, wenn wir Jesus an erster Stelle haben, dass wir unsere irdischen Pflichten und Aufgaben vernachlässigen sollen oder denen gar nicht nachkommen sollen. Jesus selbst sorgt sich am Kreuz noch um seine Mutter. Wir lesen das in Johannes 19, Vers 26. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Jesus hätte auch sagen können: Ich habe mein Werk vollbracht, ich gehe zum Vater und der wird auch hier für alles sorgen, aber trotzdem sorgt er sich hier auch um das irdische Wohl seiner Mutter und vertraut ihr da den Jünger an, dass dieser für sie sorgen soll. Jesus hat auch nichts gegen Begräbnisse oder Zeremonien, weil er ja hier sagt, er will seinen Vater begraben und Jesus antwortet ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Aber bei diesem Mann ist es so, dass er die Toten in diesem Augenblick vor Jesus setzt. Und wenn er die Toten vor Jesus setzt, wird er dann nicht auch die Lebenden vor Jesus setzen? Und dann vielleicht noch weitere Dinge? Jedenfalls ist dann Jesus schon mal auf Position 2, 3 oder noch weiter hinten. Dieser Mann ist übrigens ein Jünger, das lesen wir in Matthäus 8, Vers 21. Was heißt denn Nachfolge für uns? Deswegen sagte ich, wir sollten nicht zu schnell sagen, Jesus ist an Nummer 1 für uns. 10 Minuten morgens Bibel lesen, dann in den Alltag und abends ein Nachtgebet. Jetzt habe ich hier leider den Anschlusspunkt nicht. Ja, wir sollten uns klar machen, dass wir Jesus mit in den Alltag nehmen. Jesus will nicht unser im Hintergrund sein, ja, wie so ein Hintergrundbild auf dem Handy, das wir zwar drauf haben und auch mal ab und zu beachten, aber dann eigentlich auf dem Handy alles Mögliche machen, aber nicht uns mit dem Hintergrundbild beschäftigen, sondern Jesus will in dem Vordergrund in unserem Leben sein und wir können ihn auch mit in den Alltag nehmen. Ist uns das alles, was wir vor Jesus stellen, wichtiger als Gott und wichtiger als unsere Seele, als unsere Beziehung zu Jesus? Wir haben nämlich eine Seele, auch wenn das so in dieser Welt gar nicht mehr klar gemacht wird, auch wenn der Körper biologisch im Vordergrund steht und uns gesagt wird, dass wir aus einer langen Milliardenjahren Entwicklung entstanden sind. Ja, und das bedeutet ja, wenn ich irgendwie einfach nur aus biologisch-chemischen Prozessen bestehe, dass ich gar keine nicht-physischen Gefühle habe, sondern dass das alles Chemie und Materie ist in mir, die mich irgendwie reagieren lässt. Und das bedeutet auch, dass ich keine Seele habe und keine Persönlichkeit. Ich bin einfach ein Produkt der Natur und da ist nichts, was Persönlichkeit ist. Wir wissen aber, dass das nicht so ist. Wir sind keine Roboter, die auf Knopfdruck reagieren, auch wenn wir uns oft dazu machen lassen durch Dinge wie Fernsehen, wie YouTube, wie TikTok, wo man sich so Videos in 10, 20 Sekunden Länge anguckt und 10 Sekunden lang lacht, danach 10 Sekunden lang trauert, ja, wie auf Knopfdruck, dann swipet man weiter und im nächsten Moment ist man wütend und erschreckt sich vielleicht und ein Wechselbad der Gefühle und wie gesagt auf Knopfdruck, wie bei einem Roboter. Wir haben eine Seele in uns. Ein so schneller Wechsel von Gefühlen auf Knopfdruck ist auch nicht vorgesehen und wahrscheinlich auch nicht gesund, das sollte man hinterfragen. Wir sind kein Produkt der Evolution, irgendwie aus Zufall entstanden, sondern Gott hat dich erschaffen, genau so, wie du bist. Mit genau dieser einzigartigen Persönlichkeit und niemand anderes auf dieser Welt ist wie du und wird jemals wie du sein. Und es war auch niemals einer, der genau so ist wie du. Das will uns die Welt glauben machen. Ja? Wie gesagt, dass wir ein Produkt sind, irgendein zufälliges Ergebnis in einer langen Kette der Evolution. Jesus Christus will die Nummer 1 sein in deinem Leben. Und das geht auch nicht anders. Schon wenn nur dein eigenes Ich, ja, nicht Lebende, nicht Tote, sondern nur du selbst im Vordergrund steht, dann kann sich in deinem Leben nichts ändern. Weil da, wo du jetzt bist und wo wir alle jetzt sind und die ganze Welt, das hat unser Ego gemacht. Jeder Einzelne. Wir schimpfen immer über die oben und da ist auch sicherlich vieles dran und die sind auch alle korrupt. Aber wir wissen nicht, wie wir uns verhalten würden, wenn wir da oben wären, wenn wir diese Macht hätten. Und wir alle tragen auch dazu bei. Viele Dinge sind auch so ein Wechsel von Reaktionen, ja. Das heißt immer, dass wir so viele Sachen sehen, die nicht so gut sind im Fernsehen und in der Werbung. Aber auch statistisch gesehen sieht man, dass diese Sachen sehr oft auch angesehen werden, auch wenn man die Wahl hat. Also wir haben alle daran zu tragen. Und das ist genau das, was Gott sagt. Ja, jeder Einzelne sollte an sich arbeiten und Gott darum bitten, dass er ihn verändert. Weil solange unser Ich da ist, wird sich nichts ändern. Unser sündvolles Ich kann von sich aus nichts ändern. Ja, und wenn du dann immer noch meinst, dass das nicht so sei und dich im Vordergrund sehen willst, weil du dein Gutes willst und an die zweite und dritte Stelle, wie gesagt, Lebende und Tote und da nicht vorankommen willst, dann, so antwortet Jesus ja hier indirekt, dann lass es einfach sein. Lass dir ausreden, dann brauchst du auch nicht zu heucheln, sondern dann lass es wirklich einfach sein. Das ist echt sehr anstrengend, wie das hier ausgedrückt ist, aber das kriegen wir hin. Hoffe ich. Ja, der dritte Punkt ist hier, und das ist auch der letzte Punkt, dass einer von sich aus sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, genau wie der davor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Und auch hier antwortet Jesus, seltsam, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus ist gnädig, Jesus ist freundlich mit uns und Jesus hat immer Verständnis. Aber diese Antwort, finde ich, klingt doch schon hart. Ich frage mich, was ist hier an der Antwort von Jesus zu sehen? Was hat er in diesem Menschen gesehen, dass er ihm das gesagt hat? Und ich glaube, ich höre hier ein bisschen Unentschlossenheit raus, ein Zögern, ja, als ob dieser Mann sagt, ich bin dabei, ich muss aber noch dieses und jenes erledigen. Also letztlich eine Ausrede. Und so ist es bei uns doch auch oft. Entweder glauben wir fest oder eben nicht. Aber wenn wir es nicht ernst nehmen und nicht fest glauben, dann sollten wir uns die Frage stellen, sind dir die anderen egal? Ist dir das egal, ob dein Nachbar verloren geht? Ist dir das egal, ob dein Bruder, deine Schwester, dein Cousin, dein Onkel, wer auch immer, sind dir die Menschen egal, wenn sie verloren gehen? Ja, das war auch ein Punkt, wo ich für mich auch sehr lange überlegen musste, weil es ist schon so, dass wir, glaube ich, uns manchmal zurücklehnen und sagen, schön, dass ich gerettet bin. Jetzt kann der Himmel kommen. Abraham, lesen wir in 1. Mose 18, in den Versen 23 bis 32, der kämpfte förmlich, natürlich im Worte, aber mit Gott, darum Menschenleben zu retten. Er flehte um Sodom, ja, und sagte zum Herrn, wenn so und so viele da Gerechte sind, dann bitte verschone sie. Und am Ende sind sie bei 10 Gerechten. Und der Herr sagt, gut, wenn ich 10 Gerechte finde, werde ich die Stadt verschonen. Eine ganze Stadt voll sündiger Menschen und die haben schlimme Sünden gemacht, sehr schlimme Sünden. Und Abraham fleht um ihr Leben, dass sie verschont werden sollen. Keine 10 Gerechten. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wie groß Sodom war, aber lass es so groß wie Pinneberg sein oder wie Hamburg und da drin sind keine 10 gerechten Menschen. Und du flehst um ihr Leben vor Gott. Und wir machen das, glaube ich, in dieser Form nicht mal für Verwandte und Freunde und die, die wir in unserem nachbarschaftlichen Umfeld kennen. Oder flehst du den Herrn so an, wie Abraham das tat, und ringst du um jedes Leben, das wir auf dieser Welt retten können? Ja, wir haben sehr oft eben solche Ausreden. Die hatten auch Adam und Eva, als sie von der Schlange verführt wurden. Sie selber hatten ja keine Schuld. Und auch Moses sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich hingehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Aaron hatte sich rausgeredet, als er das Kalb gegossen hat, dass es an den sündigen Menschen liegt, an den bösen Menschen, die ihn verführt haben. Die Bibelstelle ist 2. Mose 32, Vers 23. Jeremia redet sich auch sozusagen aus der Nachfolge, als er sagt, ich aber sprach, ach Herr, ich kann nicht predigen, denn ich bin zu jung. Jetzt muss ich einmal kurz die ganze Stelle hier vorlesen von Jeremia. Das steht in Jeremia 1, Vers 6 und 7. Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Es gibt keine Ausreden bei der Verkündigung und es muss, wie gesagt, nicht die Kanzel sein. Überall, wo wir hinausgehen und Gespräche mit Menschen haben, ja, wir müssen das jetzt nicht falsch verstehen und den Leuten bei jeder Gelegenheit und da, wo es auch nicht passt, dann ständig nur noch von Jesus und Gott erzählen. Der Herr, glaube ich, wird schon durch seinen Geist die Momente zeigen und schenken, dass wir wirklich in guten Situationen auch sprechen können. Aber dann wird er dich auch drängen und das wirst du auch merken. Und dann solltest du dann auch nicht zögern und sagen, ich bin zu jung oder ich kann nicht sprechen oder ich traue mich nicht. Der Herr gebraucht dich in dem Moment, damit er ein Menschenleben seine Botschaft hört. Und dann sollten wir für den Herrn da sein. Und er macht es sogar, obwohl wir ihn sehr wahrscheinlich fast alle nicht an erster Stelle haben. Trotzdem gebraucht er uns für sein Reich und versucht uns dahin zu formen. Jesus sagt auch nicht, dass es leicht sei, ihm nachzufolgen oder zu verkündigen. Deshalb gebraucht er hier genau dieses Gleichnis von einem Pflug. Ja, das ist harte Feldarbeit. Ich habe das zwar nie gemacht, nur mit dem Traktor, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr harte Arbeit ist, so einen Pflug den ganzen Tag zu bewegen. Auch da unten in den Mittelmeerländern ist es alles andere als kühl. Und das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Und das ist auch das Bild, das hier der Herr benutzt. Ja? Aber er verspricht, ich will mit dir sein. Das hat er zu Moses gesagt, als der eben die Ausrede sagte, dass er nicht reden kann. Ich will mit dir sein. Der nächste Punkt ist das Zurückblicken. Der Herr sagt ja hier, wer an den Pflug die Hand legt und zurückblickt. Das ist auch eine Unentschlossenheit. Das kann aber auch sein, dass wir schon lange mit dem Herrn unterwegs sind und einiges erlebt haben und ständig zurückblicken, was für gute Werke wir getan haben, was für schöne Sachen wir erlebt haben. Und das ist auch sicherlich erbauend für viele. Aber wenn du dich darauf ausruhst und jetzt nichts mehr passiert, dann kann das auch nicht der Wille des Herrn sein. Wenn es heißt hier, ich bin zu jung, dann gibt es auch sicherlich kein, ich bin zu alt für den Herrn. Der Herr kann jeden, überall und jederzeit gebrauchen und einsetzen. Aber es fehlt, wie wir auch eben bei dem Büchervorschlag gehört haben, glaube ich, bei uns allen ein bisschen an dieser Liebe für die Mitmenschen, an diesem Retterwillen, ja, dass wir die Menschheit oder die Menschen um uns, dass wir für sie mitfühlen, dass wir sie lieben, dass uns das verletzt, wenn wir daran denken, dass wenn wir ihnen das nicht erzählen und sie es nicht von uns hören, eventuell in die ewige Nacht gehen könnten. Ich hoffe, der Herr setzt da nicht nur auf uns und wenn wir nicht gehen, wird er jemand anders schicken. Aber trotzdem, wie können wir von Nachfolge, von ernster Nachfolge reden, wenn wir dann, wenn wir gerufen werden, nicht losgehen? Vielleicht hängst du auch noch an der Welt, hast das Gefühl, was zu verpassen, wenn du mit dem Herrn bist, oder was zurückzulassen. Das hatte Lots Frau vielleicht. In 1. Mose 19 lesen wir das, als sie flüchten. Und sie dreht sich um und wird zur Salzsäule, obwohl der Herr gesagt hat, dreh dich nicht um. Genau wie er hier sagt, wenn du am Flug bist, dreh dich nicht um, sonst bist du nicht geeignet für das Reich Gottes. Wenn wir mit dem Herrn mitgehen, dann müssen wir wirklich entschlossen sein, alles abzuladen und uns nicht umzudrehen. Lot selber zögerte auch und musste vom Engel ergriffen werden, kurz bevor es die Stadt traf. Und der Engel nahm ihn an der Hand und zog ihn aus der Stadt raus. Also irgendwie hing Lot wohl noch an dieser Stadt und an der Sicherheit der Stadt. Das merkt man nämlich auch danach in der Geschichte, dass der Herr ihm befiehlt, er soll auf den Berg sich retten. Und Lot sagt, Herr, ich könnte umkommen, da oben auf dem Berg. Bitte lass mich in diese und jene Stadt gehen. Also er hat seine Sicherheit in menschlicher Umgebung, in den Wänden dieser Städte, in der menschlichen Sicherheit, in diesen Schutzwall. Und ich glaube, das ist auch oft so bei uns, ja, dass wir das brauchen. Hier aber das beste Beispiel ist bei mir das mit den Zetteln. Ich könnte mir wahrscheinlich auch 5, 6, 7 Notizen machen. So viel liest man gar nicht ab. Aber ich verlasse mich hier auf das Niedergeschriebene statt auf den Herrn. Und so ist es, glaube ich, hier ähnlich bei Lot, dass er sich da auf die Städte verlässt, statt auf den Herrn, der ihn auf den Berg schickt oder der dich vielleicht in die Wüste schickt, in eine Zeit, wo es mal nicht so gut läuft im Leben. Das wird nämlich mit Sicherheit kommen. Und anstatt, dass wir dahin gehen, vertrauen wir Gott nicht, sondern fürchten uns und bitten darum, dass er uns schnell wieder die Sicherheit der Welt gibt, damit wir uns sicher fühlen. Vielleicht schaust du auch ständig auf dein altes Leben zurück. Wir haben ja alle Fehler gemacht. Und die hast du vielleicht auch beim Herrn schon abgegeben und trotzdem noch plagt dich das. Ja, wir haben viele Fehler gemacht, jeder einzelne von uns. Vieles hätten wir besser machen können. Jeder sagt, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich hier, dann würde ich da dieses und jenes anders machen. Das hast du vermasselt, vielleicht hast du deine Eltern respektlos behandelt, vielleicht hast du einen Freund mal so heftig verletzt und es nimmt dich jahrelang mit. Vielleicht sagst du als Mutter oder als Vater, ich war zu hart zu meinen Kindern. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen und es plagt dich und plagt dich. Hätte ich nur damals. Wenn man beim Autofahren so zurückblicken würde, würde man im Graben landen. Und ich glaube auch beim Flug, wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel anstrengender ist, mit dem Kopf nach hinten zu fliegen. Vielleicht ist das sogar gar nicht möglich, weil der Flug dann aus der Bahn gerät. Und so wird es auch im Leben sein. Wenn du ständig zurückblickst auf diese alten Lasten, wie willst du vorangehen? Wenn du das alles bei Gott abgegeben hast, dann hast du ihm doch, wenn du es ernsthaft abgegeben hast, geglaubt, dass er gesagt hat, dass wenn du deine Sünden bekennst und bereust, dass er treu und gerecht ist und er sie dir vergibt. Und wenn sie vergeben sind, das sagt der Herr, dann sind sie in die Tiefe des Meeres geworfen. Wenn dir das nicht leicht fällt, so eine Sachen zurückzulassen, und ich glaube, das haben wir alle, ich habe das auch, es gibt immer noch sehr viele Sachen, die mich wirklich ja innerlich wurmen, muss ich sagen, obwohl ich auch alles zum Herrn gebracht habe, aber ich würde gerne einiges anders machen. Aber ich kann euch sagen, das hält einen auf. Das hält einen auf, weil wir dann auch natürlich glauben, wir seien nicht würdig, dieses oder jenes für den Herrn zu tun. Aber egal, wie unser Leben wäre, ohne Jesus Christus, ja, aus eigenem Antrieb und aus unserer eigenen Vorstellung heraus und aus unserem eigenen Ich heraus sind wir sowieso unwürdig. Es gibt keinen, der würdig ist. Wenn Jesus mit dabei ist, dann machst du es für ihn und nicht für dich. Und wenn du im Leben was für Jesus tun willst, dann musst du wirklich von diesen alten Sachen dich auch verabschieden. Der Herr fordert es sogar, dass du die Vergangenheit zumachst. Er sagt eben, es macht dich ungeeignet für das Reich Gottes. Und außerdem zieht dich das runter und der Einzige, der sich freut, ist der Teufel, weil er weiß, dass es weniger Leute gibt, die sich für den Herrn einsetzen können. Wenn uns das so schwer fällt, diese Sachen hinter uns zu lassen und es geht einfach nicht und wir haben schon gebetet und wir haben versucht, dann kann es vielleicht auch helfen, dass du mit einem Bruder oder mit einer Schwester darüber betest und dich anvertraust, dass das mit mehreren beredet wird, dass es auch Trost von ja, Mitgeschwistern gibt, dass man das vielleicht mal loswerden kann. An unserem Herrn jedenfalls liegt es nicht. In Micha 7, 18 bis 19 heißt es, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und wenn Gott sie in die Tiefen des Meeres werft, dann lass sie auch da. Da brauchst du nicht mit einer Taucherbrille oder mit einem U-Boot oder sonst wieder rumgraben und in Gedanken, sondern lass es dort. Der Herr hat es nicht umsonst dort versenkt. Wir sollen da nicht mehr ran. Ja, was hier noch auffällig ist, ist an dem Gleichnis, das ist jetzt der letzte Punkt, an dem Gleichnis von dem Flug. Wahrscheinlich denken wir alle sofort daran, an ein Joch, an zwei Tiere, die diesen Flug ziehen. Und es ist so, dass dieser Flug von zwei gleichen Tieren gezogen werden sollte. Wenn du da zwei ungleiche Tiere ziehen lässt, dann bist du mehr damit beschäftigt, die Tiere beisammen zu halten, als das Feld zu pflügen und die Saat auszustreuen. Das wird nicht klappen. Und deshalb sagt uns der Herr auch in 2. Korinther 6, Vers 14 und 17, zieht nicht unter fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belia? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht weg von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Und das gilt nicht nur für die Ehe hier, sondern in Vers 16 lesen wir, der Tempel Gottes, oder es wird gefragt, hat der Tempel Gottes was gemeinsam mit den Götzen? Wir hatten das ja gelesen als Zeitungsmeldung, dass es da eine Kirche gibt, die sich da zusammenschließt, oder eine Kirche darf man das gar nicht nennen, ein sogenanntes Gotteshaus, das sich zusammenschließt und mehrere Glaubensrichtungen unter einem Haus vereinen will. Und hier fragt Paulus in Korinther, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wie kann sich eine christliche Gemeinschaft mit jemandem geistlich zusammentun und gemeinsam wirken mit Leuten, die den Vater und den Sohn verleugnen? Wir lesen nämlich in 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und in 1. Johannes 4, Vers 3, und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Und das war in der damaligen Zeit, dass der Geist des Antichristen schon wirksam war. Wie kann ein sogenanntes Gotteshaus, wie gesagt, sich zusammenschließen, mit mehreren Religionen planen, ein sogenanntes Gotteshaus zu bilden? Und wie kann ein Christ da mitmachen, wenn er auf jeden Fall Jesus Christus ausschließen muss? Weil ich kenne so keine Glaubensrichtung und keine Schriftreligion, die Jesus Christus als den Sohn Gottes bezeugt. Die einen warten noch, dass der Erlöser kommt, und die anderen warten auch, erkennen aber vielleicht Jesus als eine große Persönlichkeit an. Ich habe auch griechische Freunde, die sagen, ja, Jesus war ein Wunderheiler, das ist nachgewiesen, davon gab es viele. Und dann werden ähnliche Beispiele aufgezählt. Aber wir lesen hier, dass wer leugnet, dass Jesus Christus der Fleischgewordene ist und der Gesalbte, eben der Christus, der hat den Geist des Antichristen. Und wenn ich mich dann mit einer solchen Religionsgemeinschaft zusammentue und ein Haus aufbaue und mich darunter stelle, dann stelle ich mich ja unter ein Joch. Das Joch ist in der Bibel oft ein Bild für die Knechtschaft, weil das ja auf diesen Tieren so drauf liegt und die Tiere sind dann zusammen und müssen in einer Reihe gehen. Deshalb geht es eben nicht, wenn es zwei verschiedene sind. Die ziehen in alle Richtungen, es wird nicht funktionieren. Da sollte man zwei Rinder oder zwei Esel nehmen, aber das nicht mischen. Und wie kann ich mich denn unter das Joch stellen von einem Gott, der Jesus Christus verleugnet? Wie ist das möglich? Wenn man sowas macht, denke ich, sollte man wenigstens sagen, dass man kein Christ ist. Wir haben nichts dagegen, wenn sich Religionen zusammentun. Das kann jeder machen, wie er will. Für uns ist nur wichtig, dass wenn wir Jesus Christus haben, dass wir wissen, dass wir ihn anerkennen als den Sohn Gottes, der ins Fleisch gekommen ist, gestorben ist für unsere Sünden und der einzige Weg zur Erlösung. Das sagt er nämlich selbst. Johannes 14, Vers 6 lesen wir, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich habe jetzt nämlich gehört, dass es da auch eine christliche Bewegung gibt, die zwar nicht in solchen Gotteshäusern mit zusammenarbeitet, aber von sich sagt, dass wenn wir Christen doch durch Jesus die Erlösung haben und der Herr doch irgendwie gesagt hat, dass er auf Petrus das alles aufbauen will und wenn wir dann mit den Gläubigen zusammenarbeiten und uns zusammentun und dieses, was uns erstmal trennt, weglassen, dann kommen die Leute doch Gott näher. Und durch uns würden sie auch Heilung erfahren. Der Herr ist gnädig. Aber wir haben hier gelesen, dass nicht durch uns und auch nicht durch die Kirche irgendjemand Heilung erfährt, sondern nur durch Jesus Christus. Es kann sein, dass er in der Kirche verkündigt wird oder durch Menschen, aber nicht dieser Mensch und nicht die Kirche ist für die Erlösung verantwortlich. Ja, wir möchten den Herrn bitten, dass er uns bewahrt und unseren Glauben bewahrt in Zeiten der Verführung. Es wird wirklich immer häufiger und es dringt eben in die Gemeinden ein. Es wird auch verpackt in Wörtern, dass wir dann wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr durchschauen können, wenn wir nicht vorsichtig sind und im Wort unterwegs sind und den Herrn an erster Stelle haben, dass wir nicht mehr durchschauen können, ob das jetzt Verführung ist oder nicht, doch tatsächlich irgendein Sinn dahinter steckt. Wir müssen aufpassen, dass wir da biblisch bleiben. Ja, also, der erste Punkt war, ich fasse das nochmal zusammen, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu überblicken, aber der erste Punkt war, dass wir bei der Nachfolge hinterfragen sollten, ob wir das für Anerkennung machen oder ob wir es wirklich für den Herrn machen. Der zweite Punkt ist, dass wir den Herrn an wirklich allererste Stelle haben. Und wenn das nicht der Fall ist, sollen wir uns jetzt auch nicht fertig machen, aber wir sollten den Herrn das auch zugestehen und daran arbeiten. Und der dritte Punkt ist eben, dass wir nicht zögern sollten und auch nicht zurückblicken sollten, wenn wir in die Nachfolge gehen, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir für den Herrn wirken und schauen, dass wir Menschen vom Wort erzählen können, dass sie gerettet werden können. Ich lese zum Abschluss noch einen Abschnitt, einen kleinen Text von Bonhoeffer. Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht im Möglichen schweben, sondern das Wirkliche tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen. Und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen. Amen.